Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Episode zum Matthäusevangelium. Ich kann es fast nicht glauben, aber wir haben bereits das 15. Kapitel erreicht. Und was für ein Kapitel ist das? Es ist voll von super wertvollen Lektionen für unser Leben als Christen hier und heute. Wie immer empfehle ich Ihnen sehr, auch dieses Kapitel selber und vollständig zu lesen. Es steckt viel zu viel drin, als dass ich alles in einer Podcast-Episode erwähnen könnte. Jesus gibt uns in diesem Bibelfragment einige großartige Erklärungen darüber ab, worauf es wirklich ankommt. Zuerst spricht er ein jüdisches Publikum an, dann die Nationen und dann auch uns. Und hier der Rahmen bei Beginn von Matthäus' Erzählung. Jesus war in Galiläa. Das Sanhedrin, das oberste religiöse Gericht seiner Zeit, stellte Untersuchungen über die Person Christi an. Er hatte eine Delegation von Pharisäern aus Jerusalem zu Jesus entsendet. Das waren immerhin etwa drei Tagesmärsche zu Fuß, um Jesus zu beobachten und ihm kritische Fragen zu stellen. Sie hätten ihn dabei ertappen wollen, wie er das Gesetz bricht, um offiziell sagen zu können, er sei nicht der erwartete Messias. Wie wir bereits in den vorherigen Kapiteln gesehen haben, hat Jesus aber niemals das mosaische Gesetz gebrochen, das dem Volk Israel von Gott gegeben worden war. Jedoch verstieß er oft und wissentlich gegen die Mischna, das ist die erste Sammlung des jüdischen mündlichen Gesetzes. Also nahmen sie dies zum Anlass, um ihn quasi als Scharlatan darzustellen. Das klang in ihren eigenen Ohren sogar glaubwürdig, da sie dazu neigten, die Mischna als der Tora überlegen zu betrachten. Mit anderen Worten, die religiöse Tradition hatte mehr Gewicht als die Bibel. Und Jesus hat das niemals akzeptiert und akzeptiert das auch heute nicht. Einen ähnlichen falschen Fokus kann man in gewissen christlichen Kreisen finden, wo die speziellen Gebräuche als unverrückbar gelten und Jesu Gebot der Nächstenliebe entsprechend in den Hintergrund rückt. Nur, dass das rabbinische Gesetz als das Gesetz aller frommen Juden und nicht bloß einer Gemeinschaft galt. Eines Tages sagten die Pharisäer zu Jesus: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten, denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen? Diese Frage, die Jesus eigentlich hätte des Gesetzesbruchs überführen sollen, wurde in Wirklichkeit ein Anlass, uns eine tiefe Lehre über Reinheit und Unreinheit, über Authentizität und Heuchelei zu geben. Die Gesetzeslehrer sprachen von religiöser Tradition, Jesus aber führte sie zurück zum Wort Gottes. Den Pharisäern war es sehr wichtig, ihre Gesetzestreue zu demonstrieren. Bei jeder Gelegenheit wuschen sie sich die Hände bis über die Ellbogen, um zu zeigen, dass nichts Unreines an ihre Hände oder über ihre Lippen kam. Das war ihnen wichtiger als ihre Herzenshaltung und das wusste natürlich Jesus. Wie so oft beantwortete er also nicht direkt ihre Frage, aber er wies sie darauf hin, dass das Unreine nicht von außen kommt, nicht von Dingen kommt, sondern von innen, aus unserem Herzen. Dieses sei es, das rein sein und bleiben müsse. Ich zitiere Jesus mit den Versen 19 und 20. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen essen verunreinigt den Menschen nicht. Hier möchte ich eine umstrittene theologische Frage hinzufügen. Indem er sagte, dass nichts, was von außen kommt, den Menschen verunreinigen kann, sondern dass die Quelle der Sünde im Herzen selber ist, hat da Jesus die Reinheitsgesetze, die Moses am Berg Sinai gegeben wurden, aufgehoben? Vergessen wir nicht, dass das Gesetz des Alten Bundes nicht nur die 10 Gebote umfasst, sondern unter anderem auch sehr viele Speisevorschriften. Im Alten Testament finden wir eine große Anzahl von Tieren, die ein Jude nicht essen darf, um sich nicht zu verunreinigen. Und die Zubereitung von Speisen gehört ebenfalls zu den Gesetzen der rituellen Reinheit. Es ist auch unter renommierten Theologen umstritten, ob diese Gesetze, die nur für Juden galten, von Jesus abgeschafft wurden oder nicht. Ich möchte zwei bekannte messianisch-jüdische Theologen erwähnen, die diesbezüglich unterschiedliche Positionen vertreten. Der erste ist David Stern. Stern zitiert Maleachi 3,6, wo Gott sagt: Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. In seinem Kommentar zum Neuen Testament schreibt Stern unter anderem, dass Jesus nur jene Praktiken ablehnt, in denen die menschliche Tradition über Gottes Gebot gestellt wird. Arnold Furtenbaum hingegen sieht das Gesetz als spezifisch für ein Zeitalter, eine Dispensation. Und das Zeitalter des Alten Bundes habe mit Jesu Tod und Auferstehung ihr Ende genommen. An Pfingsten habe ein neues Zeitalter, der neue Bund, begonnen. Er zitiert Jesus im Markus-Evangelium 7,18: Nichts, was von außen in den Menschen eindringt, kann ihn verunreinigen. Teil des messianischen Auftrags sei es gewesen, die Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Speisen aufzuheben. Durch seinen Tod habe Jesus das mosaische Gesetz beiseite gelegt. Petrus scheint dies in der Apostelgeschichte zu bestätigen. Auch die Tatsache, dass Jesus gesagt hat, er sei gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Somit könnte es beiseite gelegt worden sein. Ich persönlich stimme hier Arnold Furtenbaum bei, wobei natürlich andere Ansichten ebenfalls ihren Raum und ihre Berechtigung haben. Ich möchte zu dieser Diskussion noch hinzufügen, dass im Alten Testament Reinheit und Unreinheit normalerweise eher in einem rituellen als in einem moralischen Sinn verstanden wurden, obwohl die Unterscheidung zwischen den beiden im rabbinischen Gesetz manchmal verschwimmt. Im weiteren Verlauf unseres Kapitels lesen wir, dass Jesus sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurückzog. Dies war eine heidnische Region, die heute mehr oder weniger dem Libanon entspricht. Warum ist das wichtig? Vielleicht erinnern Sie sich an Kapitel 11, wo Jesus diese beiden Städte erwähnt. Ich lese noch einmal die Verse 21 und 22 aus Kapitel 11. Dann fing er, also Jesus, dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyros und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyros und Sidon wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Jesus sagt also hier, wenn er in diesen heidnischen Städten so viele Wunder getan hätte wie in Galiläa, hätten sie Buße getan. Dieses nichtjüdische Gebiet war also der Erlösung näher als ein jüdisches Gebiet. Und nun wird er genau in dieser Region sehr viele Wunder tun und wir werden sehen, wie die Heiden darauf reagieren. Kaum kommt Jesus in dieser Gegend an, wird er von einer heidnischen Frau angesprochen. Die Geschichte wirkt wirklich schockierend. Sie fleht ihn nämlich an, ihre von einem Dämon besessene Tochter freizusetzen. Aber Christus hört zuerst nicht mal hin und nennt sie später einen kleinen Hund. Lesen wir aber etwas genauer. Diese Frau ruft zu Jesus: Sohn Davids. Da ist es, dass Jesus nicht reagiert, und das hat seinen Grund. Sohn Davids ist eine rein jüdische Bezeichnung, und zwar für den König der Juden, den Messias. Aber diese Frau hatte als eine Heidin kein Recht, Jesus zu nennen. Deshalb hat er zunächst nicht reagiert. Dann erklärte er: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gesandt. Die jüdische Nation ist Gottes Volk. Israel ist das Zentrum seines Heilsplans mit seiner Schöpfung. Aus Israel war es, dass der Messias kommen sollte, und sein erster Auftrag galt der jüdischen Nation. Nur nachdem Israel seinen König verworfen hatte, wurde das Evangelium unter den Nationen zur Rettung der Welt verbreitet. Das war Gottes Plan und so wurde er auch umgesetzt. Erst als die arme heidnische Frau im Namen ihrer eigenen Not zu Jesus kam und nicht mehr im Namen des jüdischen Volkes, wurde Christus aktiv. Sie imitierte nicht mehr die privilegierten Juden, um sich Gehör zu verschaffen, sondern sie war plötzlich sich selbst. Und da hörte Jesus hin. Ich lese die Verse 25 bis 28. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach: Ja, Herr, und doch fressen die Hunde von den Brotkrummen, die von dem Tisch ihrer Kinder fallen, ihrer Herren fallen, Verzeihung. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Jesus machte ihr, indem er die Heiden mit den kleinen Hunden verglich, seinen Auftrag klar. Die Frau verstand dies und zog aber ihr Vertrauen in ihn nicht zurück. Und das ist bemerkenswert. Sie hatte ihre Prüfung bestanden, die Jesus ihr auferlegt hatte. Vergessen wir nicht, was Jesus über diese Region gesagt hatte. Diese Region, die Buße tun würde, wenn die Wunder, die in Galiläa geschahen, auch hier getan würden. Denn es folgen noch viele Wunder in diesem nichtjüdischen Land. Jesus verließ Tyrus und kam an den See Genezareth, wie uns Matthäus berichtet. Der Apostel Markus fügt hinzu, dass Jesus über Sidon zum See Genezareth zurückkehrte und dabei das Gebiet der Dekapolis, das waren 10 antike Städte, durchquerte. Sie können das in Markus 7, 31 nachlesen. Dieses Gebiet lag noch in heidnischem Gebiet, aber die Menschenmassen strömten ihm entgegen. Ich lese Vers 30 aus Matthäus 15. Und große Volksmengen kamen zu ihm, die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten, und sie legten sie zu seinen Füßen nieder und er heilte sie. Und wie haben die Heiden reagiert? Matthäus berichtet uns, dass sie in Ehrfurcht waren und, ich zitiere, den Gott Israels verherrlichten. Die Heiden verherrlichten den Gott Israels. Hier sehen wir bereits die Nationen, die von der Gnade Gottes schon erreicht wurden. Und es ist noch nicht fertig. Denn erinnerten Sie sich, wie Jesus 5 Brote und 2 Fische für 5000 jüdische Männer vermehrte? Hier wird er 7 Brote und ein paar kleine Fische vermehren, um eine Menschenmenge von 4000 heidnischen Männern zu sättigen, wobei in beiden Fällen Frauen und Kinder nicht mitgezählt worden waren. Darin stecken viele wunderbare Verheißungen Christi an die Völker. Ja, Jesus kam in erster Linie für das jüdische Volk und das hat sich nie geändert. Aber er ist auch für uns alle gekommen. Geben wir ihm auch unsere symbolischen 7 Brote, was wir sind und was wir haben, und vertrauen wir ihm. Seine Segnungen sind zahlreich genug, damit wir an ihnen teilhaben können. Ich lasse Sie hier und verabschiede mich bis in einer Woche. Möge der Herr Sie segnen und leiten. Tschüss.